Es freut mich, dass wir unser Studium über den geringsten von Ihnen fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Die Adventhoffnung leben. Ja, wenn man das Leid sieht, das uns umgibt, in Krankheit, in Not, in Krieg, in Streit, die Vernichtung der Natur, dann sehnt man sich, dann hat man eine Hoffnung auf etwas Neues. Damit dieses Alte zu Ende geht, müssen wir zuerst wissen, was hat es denn verursacht? Und wir wissen, dass die Ursache allen Leides, die Selbsttäuschung, das heißt der Irrtum, ist, mit dem der Mensch geboren wird, aufgrund der Sünde Adams, dass er glaubt, er sei Gott. Dadurch kann er das Gesetz nicht halten, dadurch wird er eine ungerechte Person, das heißt, er handelt unrechtmäßig und durch dieses unrechtmäßige Handeln entsteht jedes Leid und jedes Elend, das wir haben hier auf dieser Erde. Und es ist selbstverständlich, dass wir es Leid haben, es noch so zu haben und wir wollen, dass die Ursache des Leides, die Ungerechtigkeit, entfernt wird. Und wir haben ja in diesen Serie von Vorträgen schon vieles darüber gesprochen und wir wollen heute einen Schritt vorwärts gehen im Verständnis, wie dieses Leid beendet werden kann. Wir erinnern uns, dass Adam und Eva vollkommen geschaffen wurden, aber sie trennten sich von Gott und nun hatten sie die neue Identität, die Selbsttäuschung in sich. Sie seien Götter. Dadurch mussten sie sterben. Das heißt, sie lebten in einer Lüge. Das fordert den Tod. Und alle ihre Nachfolger, ihre Kinder müssen eine Natur erben, die sie automatisch zum Tode führt, nämlich dass jedes Kind auf die Welt kommt mit der Idee, es sei ein Gott. Das ist ein Leben und um dieses Leben neu zu schaffen, muss der Sohn Gottes dieses Leben werden. Er muss in dieses Leben kommen, er muss Teil davon werden, er muss dieses Leben werden, um daraus ein neues Leben zu schaffen, ein ewiges, einen neuen Adam, einen neuen Prototyp Lebens. Und das tut Gott mit seinem Sohn ohne unsere Beteiligung. Ohne dieses neue Leben gibt es keine Hoffnung auf Erlösung. Keine Hoffnung, dass das Leid je zu Ende geht. Ganz egal, welche Maßnahmen die Menschen unternehmen, das Leid kann nicht gestoppt werden, solange die Wurzel, die Quelle daraus es kommt, nicht entfernt wird. Und in Christus entfernt Gott die Wurzel. Er entfernt die falsche Identität, also die Selbsttäuschung. Und er schafft ein neues Leben. Keiner von uns war dabei beteiligt. Gott und sein Sohn haben es getan. Aber jetzt ist ja das Leid zwar für einen Menschen sozusagen entfernt, für Adam. Aber was passiert mit dem Rest der Welt? Sind alle Menschen automatisch durch Christus errettet? Natürlich nicht. Die ganze Welt mit allen Menschen, die darauf sind, in ihren unterschiedlichen Situationen, in der sie sich befinden, ihnen bietet Gott dieses Leben an. Sie sind alle gleich tot. Sie haben alle dieselbe Grundvoraussetzung in dem Sinne, dass sie etwas über sich glauben, was nicht stimmt. Und die einzige Lösung, dass sie aus der Not herauskommen, dass sie das Elend nicht mehr verursachen, ist ein neues Leben. Und dieses zweite Leben, dieses ewige Leben, gibt Gott jedem zur Verfügung. Das ist die Gnade, die er uns gibt. Und wenn ich Jesu Leben aufnehme, werde ich automatisch lebendig. Ich komme aus einem toten Wesen werde ich ein neues. Und leider tun das nicht alle Menschen, aber ich habe jetzt hier einige genommen, die dem Ruf des Glaubens folgen, die aufnehmen das Leben Jesu und es zu ihrem Leben machen. Und das geht nur durch den Glauben. Ohne Glauben, dass ich ein neues Leben brauche, ohne Glauben, dass ich durch diese neue Identität die alte überwinden kann, ohne diesen Glauben ist eine Erlösung für jedes Individuum nicht möglich. Gott hat das Leben, das Adam verloren hat, neu geschaffen. Das Leben an sich ist gerettet. Aber das Individuum dieses Lebens nicht. Jedes Individuum muss deshalb dieses neue Leben aufnehmen. Deshalb sagt unser Heiland in Johannes Kapitel 5, Vers 26, denn wie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch deshalb nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die da Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Und davor steht in Vers 24, wahrlich, wahrlich, sage euch, wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. So der Mensch, der durch den Glauben das Leben, das der Vater in seinem Sohn neu geschaffen hat, annimmt, kommt aus dem Tod, in den er geboren ist, zum Leben. Jeder, der Christus hat und das Leben übernimmt aus Christus, der wird und kommt zum Leben. Er wird aus einem Toten ein Lebendiger. Er lebt nicht mehr nach dem Grundsatz der Selbsttäuschung, sondern nach dem Grundsatz der Liebe. Und in der Liebe gibt es keine Zerstörung. In der Liebe gibt es kein nichts, was etwas verletzt oder kaputt macht. Deshalb braucht jeder Mensch, damit sein Leben sich verändert und er einen Einfluss hat zum Guten, ein neues Leben. Er braucht Christi Leben in seinem Leben. Und die Bibel beschreibt das so, wenn wir Römer Kapitel 8 nehmen, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, der Paulus sagt, dass das Fleisch ist das, womit wir geboren sind, das ist unsere sündige Natur. Und jetzt haben wir Jesu Leben. Und wenn wir Jesu Leben haben, dann ist da nichts mehr Verdammliches, weil wir leben nun nach einer neuen Orientierung, eine neue Quelle für unsere Gedanken ist da. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Man lebt aus einem neuen Leben, nicht mehr aus dem anderen. Denn deshalb ist es so, die, die nach dem alten Leben müssen sterben, die, die nach dem neuen Leben leben, können nicht sterben. Sie können auch aus dem neuen Leben nichts Falsches tun. Dieses neue Leben, dieser zweite Adam, ist unfähig für jede falsche Tat. Er ist unfähig, sich von Gott zu trennen. Und durch die Unfähigkeit, sich von Gott zu trennen, Gott zu misstrauen, ist damit auch jegliche Tür für irgendetwas, was daraus kommt, geschlossen. Weil aus der Beziehung zu Gott kann nichts Böses kommen. Deshalb schreibt der Apostel Johannes, der Lieblingsjünger, wenn man so will, im 1. Johannes Kapitel 2 und auch in anderen, wo er deutlich macht und sagt, Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Das heißt, wenn eine neue Quelle in mir da ist für meinen Beginn, und wir haben ja gesehen, alles beginnt mit unserem Denken, dann kommt daraus nichts mehr Böses raus. Das will die Bibel sagen. Aber bis die neue Quelle die alte überwindet, wir haben ja gesehen, dass das ein Prozess ist, müssen wir mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten und das Alte, wenn es noch etwas da ist, wenn es noch nicht völlig bedeckt ist von der Wahrheit, das muss komplett entfernt werden. Und das ist der Kampf, der in unserem Unterbewusstsein, in unserem Herzen stattfindet. Der Mensch beginnt dort, wo sein Denken beginnt, und das ist entweder in der Lüge über ihn selbst, er sei ein Gott, oder in der Wahrheit über ihn selbst, er ist ein Geschöpf, er ist ein Kind des Vaters. Alle Gedanken entspringen entweder aus der Lüge über mich selbst, aus der Wahrheit über mich selbst. Und jetzt, wenn sie ins Bewusstsein kommen, dort habe ich die Möglichkeit, sie zu checken, also sie zu untersuchen, woher sie kommen. Sie mögen von alleine hochkommen, aber jetzt kann ich im Bewusstsein sehen, ob sie aus der Lüge kommen oder aus der Wahrheit. Und muss dann mich abwenden davon, wenn ich sehe, dass sie aus der Lüge kommen, und herausfinden, wo ich mich selbst lüge und die Lüge mit der Wahrheit ersetze. Und das ist der Prozess der Erlösung. Wir finden die Jünger in diesem Prozess. Der Heiland hat von ihnen nicht erwartet, dass sie sofort richtig denken und richtig handeln, nachdem sie neu geboren waren. Und sie waren alle außer Judas neu geboren. Aber sie waren noch nicht fertig. Sie waren voller Fehler, weil die Lüge war noch nicht völlig von der Wahrheit ersetzt. Deshalb, wenn wir zu Gott kommen, beginnen wir ein neues Leben. Wir haben jetzt das Leben Jesu, das Leben nach dem Geist, wie es der Apostel Paulus schreibt, in unserem Herzen aufgenommen. Und jetzt gibt es eine Alternative zu unserer alten Quelle, aus der wir dachten. Jetzt haben wir eine Möglichkeit aus dieser Quelle, und aus dieser Quelle kann nichts Böses kommen, und aus dieser Quelle kann nichts Gutes kommen. So aus dem neuen Leben Jesu, das er jedem zur Verfügung stellt, kann keine Sünde entstehen. Und das ist ganz einfach, wenn man versteht, wie die Dinge laufen, dann versteht man auch, was der Apostel Paulus meinte. Das ist man wird sehen den Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Nicht-Kind Gottes. Ein Kind Gottes handelt recht und liebt, weil es ja dasselbe ist, recht handeln und lieben, weil es ist ja an Gott gebunden. Während das andere Leben nicht an Gott gebunden ist, und es kann nicht recht und liebevoll handeln, wenn man mit Unrecht oder mit allen Schwierigkeiten konfrontiert wird. So, ich komme nochmal zurück auf diesen Kampf, weil er ist wichtig, er ist praktisch. Wir müssen uns selbst verstehen, was wir denken, weil alles, was wir denken, tun wir auch. Das heißt, das Tun kommt aus dem Denken. Denken ist dem Tun vorgeschaltet. Ganz egal, ob es jetzt bewusst oder unbewusst abläuft. Aber jedes Tun kommt aus dem Denken. Und jedes Denken kommt aus der Identität, wer ich bin. So, wenn wir also Gedanken haben des Zwanges, der Angst, des Druckes, der Schuld, des Verlassenseins, der Einsamkeit, der Ausweglosigkeit. Wenn wir all diese Gedanken haben oder einige davon, wenn wir sehen, dass der Gedanke mit diesen Sachen, ich sage jetzt mal, vergiftet ist, dann wissen wir, wir müssen an die Wurzel und müssen an der Wurzel etwas verändern, damit wir dort die Lüge abtöten. Damit wir dort die Lüge abtöten und eine Fähigkeit haben, aus der Wahrheit zu leben. Haben wir natürlich die Wahrheit nicht im Herzen, können wir die Lüge, auch wenn wir sie sehen, nicht abtöten. Man kann eine Lüge nur mit der Wahrheit abtöten. Deshalb muss ich sehen, was macht mich zwanghaft? Was macht mich ängstlich? Was macht mich, dass ich mir Druck mache? Ich muss mir dessen bewusst werden. Ich muss deshalb zu Gott gehen und ihn bitten, dass er mir hilft. Deshalb brauche ich den Heiligen Geist, wie es hier steht. Ihr, in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So aber Christi Geist in euch ist, so ist das Fleisch zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Sondern der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbige, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, das heißt nicht der Lüge, sondern dass wir dem Fleisch leben. Darum, wo ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So, das ist der Kampf, der in unserem Innersten stattfindet und den müssen wir uns bewusst werden. Wir müssen prüfen, woher entstehen unsere Gedanken. Unser Körper hilft uns dabei, weil wenn wir zwanghaft sind, dann merken wir ein Gefühl. Wenn wir Angst haben, dann merken wir ein negatives Gefühl. Wenn wir Druck haben, merken wir ein negatives Gefühl. Wenn wir Schuldgedanken haben, dann merken wir, wie schlecht es unserem Körper geht. Wenn wir denken, wir sind verlassen, dann merken wir, wie unser Körper reagiert darauf. Wenn wir denken, wir sind einsam, dann sehen wir, wie der Körper durcheinander ist. Und wenn wir denken, wir sind ausweglos, dann geht es unserem Körper ganz schlecht. Und er gibt dann das Zeugnis dem Geist zurück und sagt, hallo, da oben denkst du etwas, was nicht stimmt. Es muss also, das ist ein Arbeitsprozess. Und diesen Arbeitsprozess müssen wir uns Rechenschaft geben. Es ist der Kampf des Glaubens. Wer bin ich und wer bin ich nicht? So, wenn ich Gedanken habe, die aus der Wahrheit kommen, die machen mich frei, die kann ich bewegen hin und her. Sie zwingen mich nicht, mich zu entscheiden. Gott gibt keine Befehle. Er überzeugt. So wichtig zu verstehen, der Teufel gibt Befehle. Gott überzeugt den Geist, weil der Geist muss selbst handeln wollen. Der Geist Gottes sagt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Aus der Überzeugung, wer ich bin, muss ich handeln. Nicht, weil ich eine Konsequenz fürchte oder etwas gewinnen will für mich, sondern weil ich überzeugt bin, die Dinge sind so. Gottes Geist befiehlt nicht. Gottes Geist überzeugt und lässt mich immer in der Situation, dass ich den Weg wähle, weil meine Entscheidungen wurden mir gegeben, niemandem anderen. Die Hoffnung kommt vom Geiste Gottes. Der Realismus, zu wissen, okay, das kann ich, das ist ein realistischer Gedanke oder ist ein unrealistischer Gedanke. Die Sorge ist ein unrealistischer Gedanke, weil sie versucht, etwas zu steuern, was nicht zu steuern geht. Die Gedanken, die klug machen, die einem Frieden bringen, die einen weise und überlegt machen, das kommt aus der Wahrheit. Aber wir können das nie unterscheiden. Wir haben nie die Wahl, wenn wir nicht vorher den Geist Gottes um Herzen, wenn wir nicht bekehrt sind, wenn wir nicht neugeboren sind. Jetzt wollen wir ein bisschen den Überblick finden, wie Gott den Menschen wiederherstellt. Und wir haben das schon gesehen, da gibt es Adams Abfall von Gott, die Sintflut, die Zeugen Gottes über die Zeit, die 12 Stämme Israels, dann der Auszug aus Ägypten, die Gesetze, die Gott gibt im Land, dann kommt Christus und dann kommt seine Gemeinde und die Gemeinde soll jetzt das, was Israel nicht getan hat, tun, ein Licht sein dieser Welt. Es wird eine Endzeit geben, in der wir leben, wo die Hauptrolle die 144.000 spielen. Dann kommt das zweite Kommen Christi, das Millennium folgt, danach das dritte Kommen Christi und dann das Endgericht. So, das ist so der Übersichtsplan der Wiederherstellung des Menschen, aber auch des Kampfes, wo Gott wirkt, um den Menschen, aber auch das Universum zu überzeugen, dass das, was Luzifer getan hat, nicht stimmt. So, die Adventhoffnung leben. 4000 Jahre von Adams Fall bis zweite Kommen Christi vergehen etwa 4000 Jahre. Und die Menschen leben in der Adventhoffnung, in der Hoffnung, dass der Erlöser kommt. Auch das Universum erwartet zu schauen, wie wird Gott dieses unmögliche, gefallene Leben wiederherstellen. Und als Gott dieses neue Leben herstellt, geschieht etwas im Universum, und zwar Luzifer, der Christus ans Kreuz nagelt, verliert das Vertrauen aller moralischen Wesen im Universum. So, Gott braucht 4000 Jahre, um die Geister, die Wesen, die einen Geist haben und Moral im Universum, zu überzeugen, dass Luzifers Kampf, Luzifers Wollen, Luzifers Tun falsch ist. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt und auch nach der Auferstehung, ist das Universum von Luzifers Angriffen befreit. Es hatte auch eine Hoffnung auf den Erlöser. Auf der Erde wird das gemacht, was den Menschen aus seiner inneren Not befreit. Der Kampf ist aber mit dem ersten Kommen Christi noch nicht zu Ende. Die Adventhoffnung ist noch nicht erfüllt. Der Himmel ist zwar jetzt frei, das Universum ist frei, aber hier auf dieser Erde gibt es immer noch Menschen, die Luzifer vertrauen. Und Gott möchte, und das ist die Adventhoffnung, leben, auch das wieder, dass die Menschen ihr Vertrauen auf Luzifer verlieren. Und er hat einen wunderbaren Plan. In diesen 2000 Jahren seit Christus wird Gott durch die gerechten 144.000 das Vertrauen eines Menschen, der geboren ist mit Vertrauen in Luzifer, völlig wegnehmen. Das heißt, keiner der 144.000 vertraut mehr Luzifer in nichts, in keinster Kleinigkeit. Das ist die Wiederherstellung. Und ohne diese Wiederherstellung ist auch die Adventhoffnung keine Hoffnung auf das zweite Kommen Christi. Wir müssen das verstehen. Die Adventhoffnung, das zweite Kommen Christi, ist abhängig von dem Plan Gottes, dass Menschen wiederherzustellen, die Luzifer komplett nicht mehr vertrauen. Egal in welche Versuchung er sie bringt, sie vertrauen ihm nicht mehr. Ja, da gibt es Menschen, die sind neugeboren, die sind noch nicht an der Stelle angekommen. Und Gott ist Richter, er weiß, wenn und wann jemand stirbt, wie viel Vertrauen da notwendig ist, um erlöst zu werden. Aber es ist das Ziel Gottes. Und ich finde es so schön, dass in der Heiligen Schrift der Apostel Paulus uns dieses Ziel so schön deutlich in einem Kapitel hintereinander erklärt. Und das ist Römer 8. Und ich lese ab Vers 17 die Hoffnung. Die Adventhoffnung. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit leiden, dass wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. So ihr seht, das heißt, es kommt, ich muss den Kampf in meinem Innersten kämpfen, um frei zu werden, um dann das Erbe zu haben, nämlich die völlige Befreiung auch aus den Umständen. Denn ich halte es dafür, dass diese Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die in uns oder an uns soll offenbart werden. Das heißt, sowohl das, was durch die 144.000 offenbart werden soll, ist das Leiden nicht balanciert. Das heißt, das Leiden ist immer noch weniger wie die Herrlichkeit, zu der man durch dieses Leiden gelangt. Aber wohin soll es denn führen? Es sei denn, das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Wer sind diese Kinder Gottes? Das sind die erstgeborenen Kinder, Söhne, die Erstlingsfrucht. Ohne die, die Adventhoffnung keine Hoffnung ist. Deshalb jeder, der will, dass Christus wiederkommt das zweite Mal, der in dieser Hoffnung lebt, der bereitet sich vor. Weil ohne, dass die Kinder Gottes, die Söhne Gottes offenbar werden in dieser Welt, die beweisen, dass sie kein Vertrauen mehr auf den Bösen haben, dass ihr Vertrauen komplett auf Gott ist, ohne das gibt es keine Adventhoffnung. Weil die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um des Willen, dass sie der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. So, ihr müsst verstehen, wenn durch Adam diese ganze Erde in die Not geraten ist, so wird sie durch die Kinder Gottes befreit, wenn diese zur völligen Freiheit gelangt sind. Das ist die Adventhoffnung. Ohne die es kein zweites Kommen Christi gibt. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstet sich noch immer da. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Denn wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man das hoffen, das man nicht sieht? So wir aber das hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir durch Geduld. Aber das ist kein passives Warten, sondern aktives Warten. So, am Ende, wenn Christus gekommen ist, wenn die Erlösten in den Himmel kommen, gibt es am Endgericht eine erneute Offenbarung der Wahrheit. Und im Endgericht schafft es Gott, dass jeder Mensch sein Vertrauen auf Luzifer verliert. Luzifer wird zerbrochen, wenn man so will, ohne dass man ihm Leid antut. Er verliert das Vertrauen der zwei Drittel Engel. Er verliert das Vertrauen des Universums. Er verliert das Vertrauen der Gerechten. Und am Ende verliert er auch das Vertrauen der Gottlosen. Das heißt, keiner glaubt ihm mehr, nachdem Gott alles offenbart hat. So schön ist der Plan Gottes. Aber wir haben in der Betrachtung auch die Auferstehung. Die Auferstehung ist etwas, was es nur in der Bibel gibt. Und leider ist die Auferstehung ein Thema, was von vielen nicht verstanden wird. Weil man geht davon aus, viele denken, wenn der Tote stirbt, die Seele ist ewig. Und so hat man die Religion mit dem Heidentum, mit dem Plato vermischt. Und so ist das ein Durcheinander. Aber Tatsache ist, dass alle Menschen sterben. Und es gibt die toten Gottlosen im Totenreich, wenn man so will, und die toten Gerechten im Totenreich. Sie sind alle und ruhen in ihren Gräbern. Oder, ja, man sagt das, im Totenreich. Aber es gibt eine Auferstehung. Der erste Mensch, der auferstanden ist, ist Moses. Moses ist verherrlicht auferstanden in dem Leib, den Christi geschaffen hat, als er kam später. Das ist Moses auferstanden im verherrlichten Leib Christi. Dann kennen wir Auferstehungen aus dem Alten Testament, der Sohn der Witwe zu Sarepta, der Sohn der Witwe bei Elisa, der Mann, welcher ins Grab Elisas geworfen war, der Jüngling zu Nain, die Tochter des Jairus, Lazarus, die Tabea, Eutychus und wer noch auferweckt worden ist. Aber alle diese sind auferweckt und sind wieder gestorben, sind nicht verherrlicht auferweckt, nicht in einem unsterblichen Körper, so wie der von Christus. Christus aufersteht aus dem Grabe als die neue Kreatur, verherrlicht und mit ihm zusammen die Erstlingsfrucht. An seinem Auferstehungstag kommen mit ihm aus den Gräbern ausgewählte Menschen, die Gott ausgewählt hat, dass sie mit Christus zusammen auferstehen und sie auferstehen in Leiben, die nicht mehr sterblich sind, in einem unsterblichen Wesen. Sie werden von anderen Menschen gesehen und sie gehen zusammen mit Christus in den Himmel und sind dort. Dann gibt es in der Endzeit eine Sonderauferstehung, bevor Christus kommt, von Gerechten und von Gottlosen, weil sie müssen welche sehen. Ich gehe jetzt darauf nicht extra ein, sondern nur erwähne es. Und dann gibt es beim Kommen Christi die verherrlichte Auferstehung aller Gerechten von Adam an. Sie stehen alle auf in einem verherrlichten Leib, in dem verherrlichten Leibe Christi, um nie mehr irgendeinem Tod oder irgendeinem Schaden, irgendeiner Sache unterworfen zu sein. Und dann gibt es die 1000 Jahre auf der Erde und die 1000 Jahre im Himmel. Und dann kommt nach den 1000 Jahren Christus mit seiner Stadt auf diese Erde. Und dann werden alle Gottlosen von keinem auferstehen. Sie auferstehen natürlich nicht in einem verherrlichten Leibe, sondern in dem Leibe, wie sie geboren sind, so wie diese Menschen auferstanden sind. Sie stehen auf zum Gericht und sie werden anerkennen, dass Gottes Gerichte wahr sind und dass es nicht an Gott lag, sondern ihnen, dass sie an dieser Auferstehung teilhaben. Und sie werden dann für immer im Gericht vernichtet und Gott schafft eine neue Erde und einen neuen Himmel. Das Erste ist vergangen. Wir haben das schon gelesen und ich lese jetzt ab Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mit mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und es wird nicht hineingehen irgendein Gemeines und das da Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Nein, da geht nichts hinein, was da Gräuel tut, nichts Unreines, nichts, was lügt, das heißt, was sich selbst betrügt, dass ein Gott ist oder nicht, das wird auf der Erde vernichtet. So, in unserem Herzen muss etwas stattfinden, die Vernichtung der Lüge, damit wir teilhaben an diesem neuen Leben, an dieser Hoffnung, dass eines Tages, wenn das Herz gereinigt ist, auch der Umstand gereinigt wird. So möge Gott uns gnädiglich sein, dass wir nicht eine Adventhoffnung haben, die passiv ist, die sagt, naja, Gott weiß, wenn er kommt, er wird irgendwann mal kommen. Nein, wir haben eine Hoffnung, die uns antreibt zu tun, zu handeln, nämlich, dass unser Herz komplett erneuert wird, dass wir das Leben Jesu komplett in uns haben und dadurch nie mehr der Lüge vertrauen, dadurch nie mehr eine falsche, lieblose Tat tun, dadurch nie mehr einen Gedanken haben des Zwanges und so weiter, sondern Menschen werden, wie es hier steht, dass auch die Natur erwartet, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Adventhoffnung ist Hoffnung auf komplette Befreiung aus der Gefangenschaft des Herzens und aus der Gefangenschaft der Umstände, der Effekte dieses Zustands. Willst du frei werden oder möchtest du bleiben und hinken, mal nach rechts, mal nach links? Ich hoffe, dass du genauso wie ich willst komplett frei werden, damit endlich das Elend auf dieser Erde zu Ende gehen kann. Du und ich spielen eine entscheidende Rolle dabei. Amen.